Das heutige Interview ist eine besondere Freude für mich gewesen, denn es wurde durch einen Pommes-Post ausgelöst. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä? Und zwar geht es um Michael Otto, der als Texter der Texte textet, bei LinkedIn sehr viel unterwegs ist. Und er hat einen Post gepostet, der mich total getriggert hat, weil ich auch ein totaler Pommes-Suchti bin. Und das hat eins zum anderen geführt und deswegen ist er heute hier in diesem Podcast zu Gast, aber nicht zum Thema Pommes. Also klar, wir gehen am Anfang kurz darauf ein, weil das voll das wichtige Thema ist. Aber stattdessen zum Thema Copywriting, Storytelling und wie du bessere Texte schreiben kannst. Und er gibt da auch am Ende sehr, sehr, sehr konkrete Tipps, wie du deine Sachen besser machen kannst, wo wir auch viel drüber reden. Aber auch um so ein paar andere Themen, also wie er dazu gekommen ist und was ich auch sehr, sehr spannend finde, zum Thema, wenn man sich selbstständig macht, dass viele Leute einfach sehr, sehr wenig risikofreudig sind und wie er das gemacht hat, dass er eben nicht einfach Hals über Kopf da reingesprungen ist. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Deswegen starten wir jetzt auch schon das Interview mit Michael Otto, dem Texter, der Texte textet, den du vielleicht auch kennst, mit der Ananas von LinkedIn. Du hörst den CreatorWay-Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator-Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Und damit herzlich willkommen im CreatorWay-Podcast, Michael Otto.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Liebe
ja,
Victoria,
ich auch. Dich. Die kurze Hintergrundstory zu diesem ganzen Interview heute ist nämlich, dass ein Pommes-Post dieses Interview getriggert hat, denn du bist ja sehr, sehr aktiv bei LinkedIn und hast dann an einem Tag gepostet, dass du deine Ernährung quasi umstellst und ich so, und du so, ja, Pommes, oh je, geht gar nicht und ich so, oh Gott, ich habe sogar auf meiner Über-mich-Seite stehen, dass ich die ganze Zeit Pommes esse und dann dachte ich, das ist voll das gute Match, wir müssen mal zusammen reden und aber natürlich geht es eigentlich heute nicht um Pommes, sondern um das Thema Copywriting und bessere Texte und so weiter, wo du auch am Ende ein paar coole Tipps droppen wirst für Leute, die ihre eigenen Texte ein bisschen pimpen wollen. Aber, also das ist das eigentliche Thema, aber wir können ja noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, wer ist denn eigentlich dieser Pommes-versessene Mensch, den wir hier in diesem Interview sitzen haben?
Ja, sehr gern. Also vielen Dank erstmal für die Einladung nochmal. Echt, ich habe mich ja, es war ja gar nicht so einfach, aber es lag an mir, dass wir uns heute hier treffen. Deswegen danke nochmal für deine Geduld. Und dein
kein
Verständnis. Ich bin der Michael Otto. Auf dem Papier bin ich Werbetexter. Und ich mache so ein bisschen was mit Storytelling auch. Das heißt, was bedeutet das? Es gibt Leute da draußen, hauptsächlich Unternehmen. Also ich texte halt für Unternehmer oder auch hier und da mal für Solo-Selbstständige, die Probleme damit haben, ihr Angebot richtig zu platzieren. Also Texte sind ja in der Regel ein großer Bestandteil auch von dem, was du machst. Das geht ja Hand in Hand mit Design und ohne Design geht auch kein Text und umgekehrt bin ich der Meinung. Und die haben dann vielleicht teilweise cooles Design, aber die Texte, die treffen den Nagel noch nicht so ganz auf den Kopf. Das heißt, die Leute wissen vielleicht gar nicht, was die Leute anbieten, also die Unternehmen. Die Leute wissen nicht, was die Unternehmen anbieten. So, und dabei helfe ich, das auf den Punkt zu bringen und auch, dass es im Kopf bleibt. Also Branding ist da auch mit dabei. Es geht dann quasi nicht nur darum, irgendwas zu optimieren. Ich bin kein Verkaufspsychologe. So. Ich komme zwar aus dem Vertrieb, ich habe meinen Vertrieb gelernt ganz früher. Bei einem großen Versicherer im Außendienst lag mir offenbar nicht so. Deswegen bin ich jetzt Copywriter. Ich komme ursprünglich mal aus dem Online-Marketing. Das hat sich so rauskristallisiert. Und heute texte ich für andere.
Ja, voll gut. Dazu kannst du mal ganz kurz die Backstory liefern. Wie war denn der Übergang? Weil das ist ja nicht so direkt wahrscheinlich, oder? Wie hüpft man denn aus Versicherungen ins Online-Marketing? Gab es da einen bestimmten Grund?
Ja.
Oder ging das so fließend? Oder?
Nee, gar nicht. Null. Also ich hab gemerkt, Versicherungen, da war ich vielleicht auch zu lieb oder so. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier keine Schubladen öffnen. Ich war einfach nicht dafür gemacht, jemandem auf Biegen und Brechen was zu verkaufen, um Zahlen zu erfüllen und so. Da war ich nicht gut. Und ich war auch nicht gut genug, dass ich nichts auf Biegen und Brechen tun musste, dass die Leute zu mir kommen oder so. So. Und dann habe ich gesagt, ich hole mein Abitur nach, ich muss irgendwas studieren, weil irgendwie das ist es nicht. Und noch eine Ausbildung wollte ich nicht machen. Dann war die nächste Option, ich studiere was. Dafür brauchte ich dann mein Abi, weil ich bin ursprünglich auch mal durch mein Abitur geflogen. Da war ich sehr faul einfach als Jugendlicher und habe quasi nicht gelernt. Das war die Quittung. Habe ich es nachgeholt. Und dann dachte ich, was kann ich machen? Meine Frau, die hat Wirtschaftsinformatik studiert, die hat ganz gut Kohle verdient. Dachte ich, okay, wenn meine Frau Wirtschaftsinformatik studiert hat, kann ich das auch. Und dann habe ich nach dem ersten Semester gemerkt, nee, fuck, kann ich nicht. Ja, Programmieren ist absolut nicht meins. Das war halt einfach ein großer Bestandteil auch dieses Studiengangs. So, und dann habe ich einen Kumpel, einen Freund von einer Freundin, also mit dem war ich gar nicht so richtig kumpelhaft, ich war mit seiner Freundin damals gut befreundet, weil die hat mich quasi durch Mathe gezogen am Gymi. Und der meinte so, ja, fang doch bei uns an, hier, ich arbeite in einer Computerfirma, ich schraube Computer. So, wenn du jetzt was zum Übergang brauchst, weil solange du dich entscheidest, egal ob Teilzeit oder 450 Euro Basis, damals war es noch 450 Euro Basis, so komm vorbei. So. Und dann habe ich mich da beworben. Ganz förmlich auch, mit einem Bild mit Anzug und so. Das ging dann dort in die Unternehmensgeschichte ein, weil da haben sich die meisten Leute nicht mal beworben. Die waren dann plötzlich einfach da. Also das war total locker dort, ja. Und dann kommt der Michael Otto, der ehemalige Versicherer.
Im Wrack.
Im Wrack. Also beim Vorstellungsgespräch kam ich zum Glück in einem Jeanshemd und in einer Chino und lockeren Schuhen. Aber als der Michael Spocher, mein damaliger Chef, da die Bewerbung vor sich liegen hatte, der hat mich angegrinst, hat gesagt, aha, sehr professionell. Und ich wusste nicht, was er meint, ja, weil ich habe halt kein anderes Bild gehabt von mir und so. So, dann war ich da als 450 Euro Basistyp. Und das ist wichtig, warum? Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich da mache. Ich habe dann da ein paar Stunden die Woche Computer zusammengeschraubt, Industrie-PCs. Bis irgendwann, und frag mich bitte nicht, wieso, der Bernd Moosmüller, das war der das Marketing dort verantwortet hat quasi, der CMO, Chief Marketing Officer. Der hat das alleine gerockt bis zu dem Zeitpunkt. Der hatte niemanden im Marketing unter sich. Der hat das alles alleine gemacht. Der kam irgendwie, ich weiß wirklich nicht, wieso, auf mich zu und hat gemeint, willst du bei uns nicht ein duales Studium machen? So Schwerpunkt Marketing irgendwie mit irgendwas, dass wir das kombinieren und bei uns dann Marketing machen? Und dann habe ich ihn angeguckt, habe gesagt, ja, hätte ich voll Bock. So, dann habe ich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und habe dort quasi als Online-Marketer parallel mein Studium gemacht und habe dann danach auch noch als Online-Marketer dort gearbeitet. Und am Anfang war ich so alleine und dann kam so peu à peu immer mehr dazu. Am Ende waren wir, glaube ich, 4. Hatte dann auch irgendwann eine Azubine, um die ich mich so ein bisschen gekümmert habe. Und dann war ich Online-Marketer. Und in der Zeit habe ich dann gemerkt, Text macht mir am meisten Spaß und das kann ich am besten. Das war die Story. Wie wurde ich Texter, mehr oder weniger?
Voll gut. Das heißt, du bist dann quasi vom Text, hast du gesagt, okay, jetzt nimmst du den Text und machst dich selbstständig und gehst dann da in die Richtung.
Auch nicht.
Auch nicht.
Nee. Ich bin...
Du bist erst so dazwischen gelandet.
Ey, guck, du bist ja schon relativ lang selbstständig. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Du bist ja schon, wie lange bist du selbstständig, Victoria?
2016 habe ich meine Firma gegründet.
Das ist schon, sehr schon lang, können wir schon sagen. 7 Jahre ist schon nicht schlecht. Ich bin es jetzt seit 2 Jahren. Ich bin noch Frischling quasi. Vor 2 Jahren oder ein bisschen mehr als 2 Jahre ist es jetzt her, 2 Jahre und 4 Monate oder so, da war ich eigentlich auf der Suche. Also ich dachte... Ich hoffe, da suche ich nach einem neuen Arbeitgeber. So, Punkt. Und dachte, hey, wie cool wäre das über LinkedIn, weil ich hatte jemanden im engsten Verwandtenkreis, der die ganze Zeit gesagt hat, mach mal LinkedIn, das ist gerade da Riesenpotenzial, da kann man voll was reißen, das ist total verstaubt, bring da mal ein bisschen Farbe rein, Michael. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, boah, nee, das ist so gar nicht meine Plattform irgendwie. Und dann dachte ich aber irgendwie, vielleicht ist es doch ganz cool, da mal was zu posten und das Ding wie so eine Visitenkarte aufzuziehen und dann gibt es vielleicht ja irgendwann ein Jobangebot, das mir gefällt. Ich wollte nicht mehr der Bittsteller sein und dachte, ich baue mir da jetzt so eine Online-Visitenkarte auf. Aber das ist nicht passiert. Ich habe keine Jobangebote gekriegt. Stattdessen kamen, nachdem ich angefangen habe, da Zeug zu posten zum Thema, wie textet man gut oder anders, weil gut ist ja auch immer so, liegt im Auge des Betrachters, da kamen dann Anfragen rein und die habe ich dann erstmal abgelehnt, weil ich war so weit davon entfernt, Victoria, selbstständig zu sein, gedanklich. Ja? Ich bin so ein krass sicherheitsorientierter Typ. Das gab es in meinem Kosmos nicht. Selbstständig sich zu machen, nee, null. Ich wusste nicht mal, wie meldet man sich da an und dann allein dieses Steuerding. Ich bin dann so ein Typ, so, boah, mache ich eine Sache falsch, lande ich bestimmt im Knast. Ich bin super, super ängstlich und so. Ja, und Dann kamen da Anfragen. Und dann irgendwann kam eine Anfrage zu einem Produkt, das ich in meinem Zahnputzbecher stehen hatte schon, eine Bambuszahnbürste. Kann man hier in so einem Dingladen kaufen hier. Wie nennt man das? Drogerie?
So ein Drogerieladen.
Und dann dachte ich, hey, wie cool. Jetzt wäre ich echt blöd, wenn ich das nicht annehme. Und dann habe ich mich quasi als kleiner Unternehmer selbstständig gemeldet. Das war so der Auslöser. Mhm. Und dann habe ich ein Jahr lang Teilzeit selbstständig gearbeitet, habe in meiner Festanstellung peu à peu immer die Stunden reduziert, habe zig Aufträge abgelehnt, weil ich ja die Zeit nicht hatte. Und als ich dann, keine Ahnung, über LinkedIn, muss man dazu sagen, das kommt alles über LinkedIn rein bei mir. Das ist eine Lead-Generierungsmaschine. Ich habe bestimmt 50 Anfragen abgelehnt, locker. Bis ich gesagt habe, okay, da kommt, also über dieses Jahr hinweg, ja, da kommt genug rein,
dass du die Rechnung bezahlen kannst.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt reduziere ich ein letztes Mal meine Stunden als Angestellter. Und zwar von, damals waren es, glaube ich, noch 15 Stunden oder so, von 15 auf 0 und bin Vollzeit selbstständig. Das war der Weg dorthin. Mhm, da wurde ich mehr oder weniger so, bin da so reingewachsen, ja. Ja. Ich brauche immer ein bisschen länger.
Ich meine, ich muss noch dazu sagen, weil du auch mich eben gefragt hattest mit dem 2016. Ich habe es am Anfang auch so gemacht. Ich hatte noch einen Nebenjob, quasi nicht Vollzeit, aber so nebenher. Das heißt, ich habe 2016 zwar meine Firma gegründet, aber ich hatte da auch noch mehr Nebenjob damals bei Mondo. Und ich habe da auch nicht so von einem auf den anderen Tag. Ich habe das dann erst ein bisschen.
Ja.
Ich glaube, das können die meisten so ein bisschen nachvollziehen, dass man nicht einfach sagt, so, ich mache jetzt einfach alles zu und dann tüdelü, gucke ich mal, weil vor allem am Anfang, man hat ja auch keine Ahnung, ob es läuft oder wie auch immer. Ich glaube, das kann der geneigte Hörer auch nachvollziehen, dass die allerwenigsten Leute sagen so, ach ja, komm hier, ich mach mal einfach jetzt selbstständig. Ich glaube, das machen die allerwenigsten Leute.
Würdest du es jederzeit wieder so machen?
Ja, klar. Also was heißt wieder so? Ich meine, bei mir war das auch einfach so ein bisschen dieses, ich wollte schon immer was selber machen. Ich habe dazu vor kurzem selber ein Interview in so einem anderen Podcast gegeben. Bei mir war einfach so klar, ich wollte schon immer mein eigener Chef sozusagen sein und ich habe schon in der Schule so, keine Ahnung, Schülerzeitung und ganz irgendwelche Projekte aus dem Boden sozusagen gestampft. Aber bei mir war es so, ich hatte immer das Gefühl, ich brauche so einen Stempel. Dann habe ich gesagt, okay, erst brauche ich mein Abi, dann hatte ich das Abi. Jetzt brauche ich einen Bachelor, dann hatte ich den Bachelor. Jetzt brauche ich einen Master. Und dann dachte ich so, okay, jetzt müsste ich eigentlich erstmal meinen ersten Job anfangen. Aber dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt weiter einfach diese Stempel sammle, dann bin ich irgendwann halt einfach 60 und habe die ganze Zeit irgendwelche Stempel gesammelt. Und ich weiß ja eigentlich jetzt schon, was ich wirklich machen will. Ich muss jetzt einfach mal anfangen so. Und irgendwann habe ich dann gesagt so, weil ich war sehr auf der Schiene in Richtung Berater. Also ich war auch bei so McKinsey im Talentprogramm und dieses so in diese Richtung.
Krass.
Und in meinem Studiengang bei der Kopenhagener, also Copenhagen Business School, da wollte auch die Hälfte Berater werden und die andere Hälfte wollte Startup gründen und so. Und ich bin dann halt auf dieser Startup-Seite quasi so ein bisschen gelandet. Aber da habe ich auch eine Zeit lang überlegt, so, weil die haben alle sehr, sehr gut bezahlte Jobs bei sehr, sehr großen Firmen sozusagen angenommen. Und da ist natürlich dann auch so ein bisschen diese Peer-Pressure, geschlägt man sich zu denen, die mit dem vielen Geld, oder macht man halt erstmal für 0 Euro sein eigenes Ding. Also ich fand das auch gar nicht so einfach damals, deswegen, falls du hier zuhörst als Hörer und denkst so, ja okay, krass, selbstständig, ich glaube, die allerwenigsten sind so hart drauf, dass sie da sofort einfach reinspringen sozusagen.
Ja, und hätte voll, 100%. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Nebenher erstmal anfangen und am liebsten schon im Studium. Hätte ich das im Studium schon gewusst, das wäre das Coolste gewesen, weil da hast du irgendwie halt gar keinen Druck. Weniger Druck.
Das war bei mir nämlich auch so, weil ich habe mir dann gesagt, so, okay, entweder ich fange jetzt an, weil ich hätte irgendwie so einen Job halt angenommen und dann dachte ich so, wenn man sich dann erstmal daran gewöhnt, so ein bestimmtes Gehalt zu haben, im Leben nicht geht man dann wieder zurück zu so einem Studenten-Lifestyle, wo man kein Geld hat und so. Und ich hätte mir dann einfach selber nicht vertraut, dass ich da wieder den Weg zurückfinde. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich mache jetzt lieber das, wo ich nicht weiß, ob ich Geld verdiene. Weil etwas, wo ich Geld verdiene, auf jeden Fall kann ich später immer noch so ein bisschen annehmen. Und aber das ist interessant, dass du das auch sagst mit dem, dass man da erstmal so ein bisschen soft einsteigt.
Voll. Es ist halt auch echt, man merkt das. Ich merke das auch bei den Leuten, die mich umgeben und die mit mir Projekte machen. Und dass man, klar, Surprise, es gibt verschiedene Menschentypen, jeder ist anders, so, ne, keine Überraschung, aber es gibt da echt so ein paar, da merkst du, die gehen all in, die brauchen auch dieses Risiko, das gefällt denen, die versuchen dann auch mich teilweise da so ein bisschen mit reinzuziehen und sagen so, ey, komm, lass mal hier was machen, wir müssen jetzt hier nur x Euro rein investieren, dann machen wir irgendwie das da. Und ich denke mir so, boah, nee, fühle ich gar nicht irgendwie, ich mach, ja, klar, dann könnte man irgendwas krass skalieren und so, aber ich hasse das, dieses, dass es irgendwie immer auch um Kohle gehen muss. Es muss irgendwie mehr geben, finde ich. So als das. Man muss sich einfach wohlfühlen. Und ich bin ja auch dafür, dass man die Komfortzone verlässt, dass das gesund ist, sich selbst so ein bisschen da zu trainieren und zu challengen. Da bin ich auch ein Fan. Aber es ist das, was die da von mir verlangen, das wäre wie aus dem Flugzeug springen ohne Fallschirm. Also ich mache dann lieber den Fallschirmsprung mit Fallschirm. So, das ist so, weißt du, das sind so zwei verschiedene Welten, was die einen für mich wollen oder mir vorschlagen und was, wo es für mich schon reicht, wo für mich schon eine Komfortzone verlassen wurde.
Ja.
Die beginnt nämlich viel früher, dieses Verlassen der Komfortzone bei mir als bei anderen.
Ja, voll gut. Aber ich meine, was auch da, also was ich zum Beispiel bei mir total krass beobachtet habe, dass ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre, also nicht die ganze Zeit Vollzeit mit meinem eigenen Ding, aber jetzt in letzter Zeit, ich finde, man wird auch irgendwie mutiger. Also ich habe das Gefühl jetzt, also früher habe ich teilweise wegen Sachen mir einen mega Kopf gemacht, wo ich heute sagen würde, so ja, also die Schwelle von was quasi schlimm ist, in Anführungszeichen, schiebt sich auch immer so ein Stück hoch. Das heißt, ich glaube, dass Leute, die halt auch so, ich meine, natürlich gibt es so sehr risikofreudige Leute, aber ich glaube, dass es auch einfach welche gibt, die haben sich einfach dran gewöhnt durch verschiedene Vorstufen. Weil ich glaube, in 10 Jahren bin ich auch noch mal härter drauf.
Ja.
Wahrscheinlich auch.
Da bist du Terminator in
Weiblich. Ja, so ungefähr. Ja. Naja, aber wir können ja mal ein bisschen dazu übergehen, LinkedIn, weil du bist ja da total Insta-famous. Du bist LinkedIn-famous. Und
naja.
Also ich würde schon sagen, so in dieser Bubble, wie viele Follower hast du? So 30.000, 33.000 irgendwie so. Ich habe jetzt hier leider, shame on me, dein LinkedIn-Account nicht offen auf meinem Bildschirm, wo 10.000 Fenster sind.
Ich glaube, es sind 33 knapp, ja.
Ja, habe ich noch gut getroffen. Mhm. Und also da muss man natürlich erstmal die erste Frage sagen. Du hast dich ja dann quasi ein bisschen dran gehalten, was dir jemand gesagt hat. Aber die haben wahrscheinlich auch andere Leute gesagt, ey, mach mal Instagram, mach mal YouTube, mach mal das. Warum bist du genau bei LinkedIn gelandet, obwohl du gesagt hast, vielleicht gar nicht so deine Plattform?
Weil LinkedIn, zumindest in der Bubble, in der ich da unterwegs war, wenn man das Bubble nennen kann. Also ich habe damals als Student mich auf LinkedIn angemeldet und habe wild Kontakte einfach geaddet. Das heißt, ich hatte dann da 500 Kontakte oder so und davon kannte ich vielleicht 20. Ja, so bin ich da rein. So, und dann entsprechend grau und langweilig und hast du nicht gesehen, war dann mein Feed. Weil LinkedIn funktioniert ein bisschen anders als Insta und als TikTok und Co. Du musst dir deinen Feed da eigentlich ein bisschen selber zusammenbasteln. Also sobald du mit jemandem da vernetzt bist, folgst du auch der Person. Das sind auch so, ich glaube, das ist ein relativer USP, ein Alleinstellungsmerkmal von LinkedIn, dass du mit jemandem vernetzt sein kannst, ihm aber deswegen nicht gleich folgen musst oder ihr. Ne? Also dieses Vernetztsein auf LinkedIn ist erstmal nur, damit man sich quasi Nachrichten schreiben kann, theoretisch. Und weil ansonsten brauchst du da diese Premium-Mitgliedschaften, dann hast du da im Monat 15 Nachrichten frei oder so und dann kannst du Leuten schreiben oder, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele das sind, 50 oder weiß nicht. Und wenn du vernetzt bist, bist du da quasi frei, aber du kannst den Leuten dann auch entfolgen. So. Long story short. Ich war mit 500 Leuten vernetzt und habe gleichzeitig 500 Leuten quasi gefolgt. Und mein Feed war furchtbar und ich habe gedacht, ich wusste nicht, was für eine Welt da draußen außerhalb meiner Bubble noch existiert, aber an dem, was ich gesehen habe, dachte ich mir krass, ja okay, da steckt schon viel Potenzial drin und bei Insta, YouTube und Co., da gab es halt schon relativ viele Leute, die ich halt kannte, die das gut gemacht haben und da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, da wahrscheinlich was zu reißen, da muss man dann schon extrem gut sein und einen Plan haben, vermute ich. Und auf LinkedIn hat sich halt A angeboten, ja, ich wollte ja eigentlich einen Job, der mich zu 100% erfüllt. Und das ist ja eine Business-Plattform. Und dann kann man das ja vielleicht vereinen. Anderen Content, andersartigen Content, also Content, der auf LinkedIn als andersartig gilt, aber woanders als normal. Und das Ziel, einen neuen Job zu kriegen. So, und dann habe ich da angefangen mit Stockfotos, mit Kätzchen, die ich ins Weltraum reingeshoppt habe, die da durchs Universum geschwebt sind, so Carousels zu basteln, wo auf jeder Seite dann halt ein Texttipp versteckt war, wo ich halt Texterformeln und so vorgestellt habe und das Ganze halt mit einem Augenzwinkern und schon relativ. Also ich habe mir die ersten, in Anführungsstrichen, Hater-Kommentare, die ich gekriegt habe, die haben damals gesagt, ist das Content für 5-Jährige oder glaubst du, wir sind grenzdebil oder wie redest du hier auf LinkedIn, das ist eine Business-Plattform. weil ich halt mich da nicht so ernst nehme. Also wenn ich da einen Texttipp gebe, dann lautet halt die erste Folie sowas wie, wie man dich schreiben tun soll, zum Beispiel oder so. Aber vielleicht kann. Oder also ganz schlecht. Man würde jetzt sagen, ey, wie soll man so als Texter Kunden kriegen, die, wenn die denken, du textest wirklich so, dann würden die doch nie einen Auftrag bei dir buchen. Aber nein, die Zahlen sagen was ganz anderes. Und zwar lesen die Leute da einen Humor raus und denken sich, der Otto, der hat den gleichen Humor wie ich, mit dem möchte ich zusammenarbeiten. Und der ist offensichtlich Texter und dann gibt es ja auch sowas wie Social Proof, dann gehen die auf meine Website und auf mein LinkedIn-Profil und sehen dann da Empfehlungen. Aha, der hat wirklich schon mit Leuten zusammengearbeitet und das erfolgreich. Und dann führt eins zum anderen und dann fragen die halt trotzdem an. Und selbst als ich diesen Social Proof noch nicht hatte, haben Kunden angefragt, weil die dachten, hey, es passt persönlich wahrscheinlich. Die wollten mich dann kennenlernen, dann gab es einen Videocall und das war dann die Bestätigung für die, der kann auch normal reden und dann hoffentlich auch normal schreiben. So. Ja, deswegen habe ich das gemacht, weil das, long story short, eine riesen Spielwiese war. Also man konnte da wirklich mit relativ kleinen Hebeln, die man umlegen musste, auffallen. Und das ging relativ schnell dann auch bei mir. Also ich, es hat nicht lang gedauert. Da war dann jeder Post, hat sich dann so auch in der Reaktionszahl gesteigert. Mein erster Post, der hier so mit Texttipps losging, mit diesen Kätzchen im Weltall und später waren es dann mal Häschen, die ich da genutzt habe zur Visualisierung der Tipps, die hatten 20, 30, 40 Reaktionen, also Likes. Das war für mich viral. Das war für mich geil, weil ich kannte die alle nicht, die da geliked haben. Ja, das waren ganz neue Leute und auf Instagram zum Beispiel, da liken halt die Leute in der Regel, die dir halt folgen. Ne? Mhm. So, und da war das dann nicht so. Und ich dachte mir, cool, wie kann das sein? Und dann irgendwie nach 4, 5, 6 Posts habe ich dann die 100er-Grenze überschritten und war auch dann relativ schnell einer dabei mit 300. Und das war für mich dann, wenn das mit 20, 30 Likes viral war, kannst du dir vorstellen, wie krass ich mich darüber gefreut habe, dass es da draußen Leute gibt. Ich hätte mich auch über weniger gefreut, habe ich ja. Aber ich fand es einfach schön, dass Leute, die ich gar nicht kenne und die mich nicht kennen, das in irgendeiner Form gut fanden. Das hat mich bestätigt in dem, was ich tue. Und deswegen habe ich da weitergemacht auch dann.
Mhm, voll cool. Ich glaube, ich habe ungefähr direkt so 3 Follow-up-Fragen zu dem. Die erste Sache ist, was ich total spannend fand, dass du gesagt hast, du hast damit angefangen und erstmal nur Leute geaddet, die du nicht kanntest. Bei mir war das komplett andersrum. Also ich habe, man muss dazu sagen, ich habe jetzt erst seit Dezember überhaupt mal die Idee bekommen, dass ich mal auf LinkedIn quasi was tun sollte. Und ich hatte, ich glaube, so 450, 500 Kontakte ungefähr. Und meine Regel war, ich darf nur Leute für mich connecten, mit denen ich mindestens einmal geredet habe. Das heißt, ich immer so, hä, alle schicken mir Anfragen, was ist das für ein komisches Netzwerk? Das ist doch was für echte Connections. Und ich hatte wirklich so die strenge Regel, hä, ich kenne dich nicht, warum sollte ich dich annehmen? Und dann habe ich aber im Dezember in so einem Workshop gehört, so, ja, man muss einfach ganz viele Leute connecten und hier und da und Sachen posten. Und ich so, oh, ich habe alles falsch gemacht. Und dann bin ich jetzt auch von, ich glaube, Dezember bis, wann war das, Februar oder so, habe ich dann irgendwie plötzlich 1200 Follower oder so oder auch Connections oder keine Ahnung, aber jetzt bin ich halt in diesem Creator-Mode und wo ich auch dachte, interessanter, eigentlich hast du es von Anfang an richtig gemacht, so wie man das Ding halt auch benutzen sollte, nämlich für neue Connections sozusagen. Und ich fand das auch immer sehr, sehr interessant. Und eine andere Follow-up-Frage, die mir noch gekommen ist, du hast ja, war das vor 2 Jahren ungefähr oder so angefangen? Glaubst du, das ist heute immer noch so möglich, so schnell so eine große Reichweite in dem Bereich aufzubauen? Oder hast du das Gefühl, das ist schon ein bisschen enger geworden? Weil du auch gesagt hast, am Anfang war es bei dir so, dass YouTube und Instagram schon relativ gut befüllt waren sozusagen. Hm. Glaubst du, LinkedIn ist inzwischen schon ganz gut befüllt und es ist schwieriger geworden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist also das Lustige an LinkedIn. Ist eine echt gute Frage, die fällt mir schwer so pauschal zu beantworten. Es könnte schon sein, dass es nicht mehr so einfach ist wie noch vor 2, 2,5 Jahren. Da hat sich echt viel getan. Also LinkedIn, muss man halt auch sagen, ist auch so, was Funktionen ja angeht. Du kennst es ja jetzt dann auch und kannst es bestimmt bestätigen. Das ist so gefühlt 5, 6, 7 Jahre hinterher, was andere Plattformen längst können. Da kommt dann LinkedIn halt dann 7 Jahre später mit einem Update. Ja, also zum Beispiel auch Stories oder so, die kamen letztes Jahr, glaube ich, war das. Und dann gingen die auch relativ schnell wieder, weil sie keiner genutzt hat. LinkedIn-Stories, ne, so wie auf Insta die Stories und so. Es könnte schon sein, dass die Challenge ein bisschen größer ist, weil ich habe jetzt gefühlt schon alles gesehen auf LinkedIn. Und dann ist halt dieser Überraschungseffekt nicht mehr so groß, wenn jetzt jemand kommt und der oder die macht das auch. Aber nach wie vor, also an alle, ich will jetzt, dass niemand den Kopf in den Sand steckt, weil LinkedIn nach wie vor halt ein großes Potenzial birgt. Also organisch wachsen auf einer Plattform wie LinkedIn oder halt Insta oder Facebook. TikTok nehme ich mal raus, weil TikTok ist eine eigene Welt. Der Algorithmus da, der ist ja völlig pervers. Also da kannst du noch schneller wachsen. Aber auf LinkedIn geht es organisch echt schnell. Ich habe da nie einen Cent in Werbung gesteckt. Und irgendwann wird sich LinkedIn da auch hin entwickeln, wie Facebook und Instagram, dass man da mit Werbung nur noch Follower aufbauen kann wahrscheinlich. Aber aktuell geht es organisch noch sehr gut. Und ich sehe immer wieder Leute, die relativ frisch sind und gut wachsen, relativ schnell wachsen. Muss man aber auch dazu sagen, das sind dann meistens sehr persönliche Postings, die Leute da rausballern. Auf LinkedIn ist es relativ einfach, viral zu gehen, wenn du meckerst oder dich so emotional ein bisschen entkleidest.
Mhm. Aber das würde ich behaupten, ist auch bei vielen anderen Plattformen so.
Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja. 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 Definitiv. Okay, cool. Und das finde ich ein bisschen schade, will ich noch dran hängen.
Ja, ich finde das auch interessant, weil ich war auch am Anfang so ein bisschen geschockt, weil ich gesagt habe, warum posten alle Selfies von sich und reden über ihr Leben? Und eigentlich dachte ich, es geht um das Business ungefähr. Und das heißt, ich finde inzwischen, und deswegen bin ich gerade so ein bisschen auf dem Trip, ich werde auch mal in den nächsten Monaten so ein bisschen mir überlegen, was ich da mache. Ich bin fast so ein bisschen auf dem Trip, eher sehr heavy in die Content-Richtung zu gehen und gar nicht mehr so dieses, weil ich finde, eigentlich hebt man sich jetzt schon eher hervor, wenn man nicht nur so persönliche Sachen macht, sondern auch wirklich so ein bisschen Inhalte. Ja. Ich suche ganz oft nach, ich finde ganz oft Sachen, die ich besonders interessant finde, eben wo wirklich so guter Inhalt sozusagen ist, wo ich mir denke, ah ja, cool, weil 5 Selfies und dann kommt man einer, wo wirklich was dran ist sozusagen. Finde ich persönlich fast erfrischender als das 10. Selfie sozusagen, auch wenn ich jetzt gestern einen Selfie-Post gemacht habe. Aber habe ich mir selber, also ich beobachte das sehr, sehr stark und ich finde, dass du einen total coolen Mix hast auch von bei dir ist es ja immer so auch dieses, apropos Storytelling, machst du ja selber total cool mit dem, dass es hat ja immer irgendwas, wo man sagt, ah ja, hör, ach, okay, cool und so. Es ist nicht einfach nur so ein, oh, heute habe ich meinen Kaffee geguckt und die Sterne standen falsch. Wie fühlt ihr euch, Leute? Also ich finde, viele Posts gehen schon so ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass wenn man dann auch so ein bisschen dieses Content-Ding so ein bisschen mehr reinbringt, kann man sich da doch noch so ein bisschen hervorheben, von daher. Aber gut. Apropos Content, wie kam es zu Ananas? Weil der geneigte Hörer, wer dich schon mal bei LinkedIn gesehen hat, wird ja immer diesen Ananas-Boy da gesehen haben. Kannst du mal kurz die Hintergrundgeschichte erzählen?
Ich habe mir fest vorgenommen irgendwann mal, dass ich mir da eine fancy Story ausdenke, die ich dann erzählen kann. Damit die Leute sagen, boah, ergibt voll viel Sinn. Ich habe damals auf LinkedIn komplett mit meiner CI und mit meiner Corporate Identity kann man ja eigentlich nicht sagen als Solo-Selbstständiger, aber halt mit meinem visuellen Auftritt auf LinkedIn. Okay. Darf man? Ja. Okay. Also mit meinem visuellen Auftritt habe ich gespielt und habe auch überlegt, da gibt es ja so einen Banner auf dem eigenen Profil und habe überlegt, wie kann ich mich platzieren? Ich hatte gefühlt jeden Tag einen anderen drin. Und irgendwann hatte ich mir einen Slogan kreiert, wenn man das Slogan überhaupt nennen darf, der hieß saftiges Storytelling. Und was war da zu sehen in meinem Banner? Eine Ananas. Die war so angedeutet am Eck. Man hat quasi die Struktur der Ananas erkannt und dann lag da so fett der Slogan drüber, saftiges Storytelling. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich schon mit diesen Häschen und Kätzchen, die ich eingangs erwähnt hatte, meine Carousels gebastelt habe. Und dann ging das plötzlich relativ schnell, dass viele Leute auf LinkedIn mit Stockfotos gearbeitet haben. Also Canva ist ja nach wie vor das Tool für Carousels für viele, also auch mein Tool der Wahl. Und da hast du halt Stockmaterial en masse. Und ich wollte weg von diesem Stockmaterial. Ich wollte was einzigartig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und auch ein bisschen meinen Charakter widerspiegelt. Ich habe so einen kleinen Anime-Fable und dieser Ananas-Boy, wie ich ihn nenne, auf den du da ansprichst, der ist ja eine Ananas und der ist im Chibi-Style gezeichnet. Meine Schwester, diese Illustratorin, die macht mir das freundlicherweise. Und zu der bin ich und habe gesagt, guck mal, ich brauche was, das muss so einfach sein wie ein Pilz bei Super Mario oder wie der Super Mario oder hast du nicht gesehen. Also etwas Einfaches Gezeichnetes, was einen Wiedererkennungswert hat und was ich in meinen Slideshows, in den Carousels und so verwenden kann. Und dann ist der Ananas-Boy entstanden, da hat sie den ersten Draft gezeichnet, das habe ich auch noch. Den ersten Draft, der sah ganz anders aus als dieser Ananas-Junge, der jetzt mein Profil ziert. Und dann, da war ich noch nicht so überzeugt und dann habe ich ihr mal was beispielhaft geschickt, in welche Richtung ich mir das besser vorstellen konnte. Und der zweite Draft, das ist quasi der Ursprungs-Ananas-Boy, der ist auch bis heute so einer der populärsten. Also den benutze ich auch heute noch nach wie vor gern als Bild, um den in die Slideshows reinzuarbeiten oder so. Habe den auch als Sticker und Aufkleber, Pin, Magnet und so. In jeder Form habe ich den da. So ist der entstanden. Und der hat dann quasi die Ananas in meinem Banner abgelöst. Und dann gab es nach und nach immer mehr. Ich glaube, heute gibt es über 100 verschiedene Zeichnungen, die meine Schwester schon in den 2 Jahren, oder nee, Quatsch, 1,5 Jahre ungefähr angefertigt hat.
Ja. Hey, aber ganz ehrlich, wenn das nicht eine coole Story ist, also da brauchst du doch gar keine...
Meinst du?
Ja, das ist doch die Mega-Story.
Echt? Okay, ich dachte, das klingt ein bisschen langweilig. So, oh, ich hatte eine echte Ananas im Profil und dann habe ich sie ersetzt durch eine
Ich finde das super Ananas. Und dann deine Schwester noch mit drin. Ich finde das top. Vor allem, dass du den alten noch hast, kannst du rahmen und später Merchandise mit den Ananas-Sachen verkaufen.
Ja, wenn ich mal dann in Hollywood groß rauskomme mit dem Ananas.
Oder wenn du irgendwann die Ananas, die Pineapple Copywriting School gründest.
Ja. Kann ich mir die Markenrechte gleich sichern?
Klar, lassen, kriegst du hiermit okay. auf Band kannst du dir das kostenfrei übertragen.
Cooler Name. Ja, cooler Name, muss ich schon sagen. Du bist auch schon so eine kleine Copywriterin. Ja.
Also ich muss auch sagen, das ist eine Sache, die ich auch lustig fand, und das hatte ich mir auch so kurz mental notiert, dass das, was du auch sagst, dieses alles so langweilig und so klingt. Ich bin selber mit meinem Blog auch gestartet und habe dann auch gemerkt, ich rede wie so eine Blechdose, weil normalerweise ich rede immer so hey und yo und was geht, und ich bin eigentlich eher so, wie man auch in diesem Podcast hört, eher so ein bisschen lässiger drauf in meiner Sprachweise, und hatte dann immer das Gefühl, ich muss so mega gestochen irgendwie reden. Inzwischen bin ich auf meinem Blog so voll so hey Leute, was geht ab und so, also jetzt vielleicht nicht ganz so, aber schon so eher in die Richtung viele Füllwörter, viel so hey und wuhu und. Aber auf LinkedIn, das ist ganz, ganz komisch, ich habe immer noch das Gefühl, und das ist mir heute Morgen aufgefallen, ich habe mal so ein bisschen zurückgeblättert, es ist immer noch so, ich sag mal, 30% förmlicher, als ich normalerweise schreibe, wo ich mir dachte, so habe ich da irgendwas ist in mir, das sagt so, ich bin hier auf einer professionellen Plattform, ich muss mich hier ein bisschen, also ich habe festgestellt, die Sachen, die ich auf meinen LinkedIn schreiben würde, würde ich jetzt zum Beispiel nicht in meinen Blog oder in meinen E-Mails schreiben, und das ist eigentlich schlecht. Das heißt, ich muss da jetzt auch noch mal ein bisschen mich befreien, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das ist ein professioneller Rahmen. Ich bin eigentlich, ich sage es mal, cooler als meine LinkedIn-Posts bis jetzt. Mhm. Und das habe ich mir auch auf die To-Do-Liste geschrieben, mal da ein bisschen kritischer durchzugehen oder vielleicht die Posts einfach in dem Tool zu schreiben, wo ich sonst meine Blogposts schreibe, damit ich vergesse, dass ich sie für LinkedIn schreibe, um da einfach mal wieder normal diesen Klang reinzubekommen. Und das ist, finde ich, was du auch gesagt hast, mega der coole Ansatz, dass du gesagt hast, man kann sich ja im Prinzip auch so geben, wie man wirklich, also auch mit dem Ananas, das passt cool und du bist auch so ein bisschen so drauf. Da haben ja viele Leute so ein bisschen Angst vor und ich anscheinend unterbewusst auch, weil ich da ein bisschen förmlicher unterwegs bin. Siehst du das bei vielen Leuten, mit denen du arbeitest, auch, dass sie das Gefühl haben, sie müssen professionell klingen?
Ja, ja, ja.
Ja, direkt.
Tausendmal ja. Tausendmal ja. Das beobachte ich bei allen meinen Kunden. Bei fast allen. Also wirklich die, man könnte jetzt ja meinen, wenn man weiß, wie ich auf LinkedIn schreibe, und ich habe ja erzählt, also mittlerweile kommt auch viel über, einiges über Google, über die Suchmaschine, so, die kennt man vielleicht auch, vielleicht kennst du die. Und Empfehlungen, aber 90%, so würde ich sagen, kommt immer noch über LinkedIn. Und man könnte jetzt denken, die sehen ja da, wie ich schreibe, wie ich meine Posts verfasse, und die wollen das genauso für sich. Nee, die wollen das dann schon in ihrem eigenen Corporate Korsett, würde ich jetzt mal sagen, aber noch so ein bisschen halt ausgedehnter. Die merken, es funktioniert gerade nicht, es muss irgendwie anders sein, aber trotzdem bitte seriös. Ne, das kommt immer so mit, das schwingt immer mit. Und es gibt wenige, die den Mut aufbringen zu sagen, okay, ich traue mich jetzt auch mal meine Business-Kunden als Customer zu sehen. Ne? Also wir unterscheiden ja immer zwischen B2B und B2C. Aber die Leute vergessen immer, dass die auch im B2B, die Leute sind da auch Consumer. Ja, auch der Einkäufer bei BMW oder der Entscheider, der Manager, die sind auch alle Consumer und die haben auch alle Emotionen und die werden auch alle von diesen Emotionen getriggert. Und unser Gehirn hat sich in den letzten Jahrtausenden nicht irgendwie geupdatet. Das ist immer noch gleich. Wir springen alle immer noch auf dieselben Sachen an. Das funktioniert immer noch 1:1 wie vor zigtausend Jahren. Und deswegen kann man sich auch trauen, solche Leute mal etwas mutiger anzusprechen. So, ob du, ich merke das bei mir aber trotzdem auch, und ich kann dir da vielleicht auch so ein bisschen die Sorge nehmen, vor jedem Post, den ich absetze, und wenn man jetzt weiß, wie ich da schreibe, dann kann man das vielleicht verstehen, zögere ich auch, wenn nur eine Millisekunde. Ich denke mir jedes Mal, okay, überspanne ich jetzt den Bogen? Ist es jetzt too much? Und irgendwann, vor allem, jetzt bin ich ja schon, am Anfang hatte ich ja nichts zu verlieren, als ich da angefangen habe auf LinkedIn, da jetzt sind echt fast 2,5 Jahre eigentlich. Ich sage immer 2 Jahre, aber es sind eigentlich schon 2,5 fast. Da hatte ich ja nichts zu verlieren, ich war ja noch Angestellter. So, und jetzt ist ja mein Haupt-Awareness-Kanal. Und da merke ich das auch, dass ich dann zögere kurz und überlege, kann ich das den Leuten wirklich zumuten? Offenbar schon. Ja, es gibt tatsächlich genug Leute, die das feiern und die das gut finden, und das freut mich natürlich sehr, aber mir geht es ganz genauso. Mhm. Und wenn mir das schon so geht, und ich würde sagen, ich bin ja jetzt schon dran gewohnt und ich bin mein eigenes, mein eigener Beweis, dann kann ich verstehen, dass denen das auch so geht. Mhm. Und da kann ich eigentlich den Leuten nur empfehlen, und das ist einer der ersten Tipps, die ich den Leuten gebe, auch beim Texten. Wenn ihr ein mulmiges Gefühl habt im Bauch, ne, kurz vorm Upload oder vorm Fertigstellen oder vor der Präsentation, egal wem ihr das präsentiert, dann ist das ein gutes Zeichen. Dann nehmt das mit. Sobald wir wieder diesen Schritt zurückgehen und uns in die eigene Komfortzone, und wir haben uns ja über Komfortzone auch unterhalten vorhin, begeben, dann ist es eigentlich wie immer. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Deswegen, sobald wir ein mulmiges Bauchgefühl haben, ist das gut. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Muss dann noch nicht perfekt sein. Hm. Ja, aber das merke ich bei mir auch. Und ich muss mich da auch immer, immer, immer wieder dran erinnern. Weil sobald sich das normal anfühlt, für mich irgendwas zu tun, müssten eigentlich meine Alarmglocken losgehen. Mhm. Weil du siehst ja, wie wir unterhalten uns jetzt, ja, und ich hoffe, du bestätigst mir das jetzt. Ich rede ja und gebe mich jetzt hier in dem Podcast nicht so wie in meinen Posts.
Dazu sage ich jetzt nichts.
Ich würde jetzt sagen, erstmal objektiv betrachtet, ich bin hier ein bisschen normaler.
Du bist keine Ananas und hast kein...
Ich bin keine Ananas. Insofern gibt es schon mal einen fetten Unterschied.
Nee, aber ich finde das, ich möchte das nochmal ganz kurz aufgreifen. Dieses, was du auch gesagt hast, dieses mulmige Gefühl, bevor man posten drückt. Also bei LinkedIn ist ja jetzt eine ganz neue Plattform für mich. Bei mir ist es immer so total, ich habe eine E-Mail-Liste, ich glaube so knapp jetzt 6.000 Leute oder so, mit einer relativ hohen Öffnungsrate, immer so 50-60%. Wow. Und da habe ich das total crazy. Ich sitze vor diesem Knopf, ich segmentiere das zwar immer und so, aber ich hatte vor kurzem auch so E-Mails, wo ich mir dachte so, ui, denken die jetzt, ich werde jetzt irgendwie voll gaga? Und dann drücke ich da drauf und dann siehst du schon in den ersten Minuten so, Unsubscriber-Zahl geht hoch, und ich so, oh, 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 oh. Aber das sind die Posts, wo die meisten Leute draufklicken, wo die meisten Rückmeldungen kommen, und das sortiert sich dann einfach so selber für sich aus. Und deswegen mache ich das inzwischen ganz aktiv, und jedes Mal denke ich wieder so, ach, ich will eigentlich, dass mich alle mögen und dass sich keiner abmeldet und so. Aber jedes Mal, wenn ich quasi was mache, und ich nenne das noch nicht mal polarisieren, sondern es ist einfach nur so ein bisschen in eine bestimmte Richtung, wo ich denke, so, das ist so sehr in meine Richtung, dann sortieren sich wieder Leute selbst aus. Das ist wie so dieses Magnetische, die einen finden es dann mega cool und die anderen denken so, Alter, was hat die denn jetzt schon wieder hier für ein, für ein Ding? Und das Gleiche ist doch jetzt passiert. Ich habe im Dezember neue Fotos gemacht, auch für meine Website, wo ich dann halt einfach in so hellgrünen Kleidern stehe und alles mit so Direct-Flash-Fotografie, was so dieses so ist und alles so sehr aufgehellt. Und dann kriege ich jetzt Nachrichten, wo drin steht, boah, ich habe deinen Blog gelesen und das sei ja alles super cool und tolle Infos. Aber als ich dann das Foto auf deiner Startseite gesehen habe, dachte ich mir so, was ist denn das für ein Foto? Und es ist ja voll unseriös. Also solche Nachrichten kamen jetzt vor kurzem rein, wo ich mir denke so, finde das gut, weil du wärst gar nicht mein Kunde so. Und die Leute, die das cool finden, die feiern das total, dass ich
aber es hat sehr lange gebraucht. Ultra. Hast du gehört?
Ja, du feierst es ultra?
Mega.
Okay.
Ja, das ist ja auch ein ganz bestimmter Stil. Die Leute denken, hat die nicht gecheckt, dass man den Blitz ausmachen kann oder so? Hm. Das ist ja ein ganz bestimmter Stil, den ich sehr mag, der für mich total professionell ist zum Beispiel. Weil ich würde das gar nicht so hinkriegen. Ne, dieses Direct Flash, wenn ich das provozieren würde, ich könnte das gar nicht. Und das Setting für so ein Foto muss ja auch komplett stimmen. Du musst ja auf so viel auch achten, gerade wegen den Schattenwürfen und so, dass das nicht überladen ist, dass du nach wie vor im Fokus bist. Und ich finde das geil. Also mich hat das total gecatcht, als ich das erste Mal auf deiner Website war, dachte ich mir, wow, krass, richtig, richtig gut.
Okay, immerhin. Also das zeigt ja schon. Aber es ist halt so lustig, dass dann ernsthaft sich auch Leute quasi berufen fühlen, mir das mitzuteilen und zu sagen so, ey, ja. Diese Fotos, die gehen ja gar nicht, wo ich mir denke, okay. Ich liebe das Foto total, auch so dieses mit Doppelschatten hinten und so. Aber da gibt es dann wirklich Leute, die sagen so, nee, also wenn man so ein Foto hat, dann ist man raus. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Ähnliche bei LinkedIn, wenn manche sehen so, boah, mit der Ananas da, bleib mir weg mit dem bleib mir weg mit dem Fruchtzeug, dann dann ist der halt raus. So.
Ja, aber genau das sollte, glaube ich, das Ziel sein. Ne? Sobald man versucht, jedem zu gefallen, dann gefällt man ja niemandem so richtig.
Ja, das ist doch cool. Du kannst ja mal, wenn du jetzt gerade schon so gut dich eingefahren hast mit den Texten, kannst ja mal ein paar weitere Tipps geben, weil wir haben ja am Anfang auch versprochen, dass du ein paar so Tipps geben kannst, wo jeder, also es gibt ja bestimmt ein paar Sachen, die alle so, ich sage jetzt nicht falsch machen, aber wo mal jeder so ein bisschen besser werden kann. Vielleicht kannst du mal ein paar Sachen aus deinem Repertoire sagen, wo du sagst, boah, das siehst du die ganze Zeit, das wäre eigentlich so einfach. Hör zu, Leute.
Ja, das Einfachste ist, also genau, mulmiges Bauchgefühl, halt mal das nochmal fest. Das ist so der erste Indikator. Das Zweite ist, was vielen schwerfällt und auch mir, deswegen ist das etwas, ich lasse meine Texte, ich war auch mal in der Agentur Texter und da hatte ich die Zeit nicht, Texte liegen zu lassen. Nee, du kriegst da morgens deine To-Dos, dann gab es letzte Woche anscheinend 3 erfolgreiche Pitches und dann hast du nochmal 3 To-Dos dazu und da muss alles fertig sein, weil Abgabe ist morgen. So, das ist so ein Klischee, das hat sich leider immer bewahrheitet in einer Agentur. So, und da geht dir schon viel durch die Lappen beim Texten. Weil wenn du so unter Druck stehst, dann hast du vielleicht auch manchmal richtig geile Ideen, aber das klappt nicht immer. So, und da kann ich den Leuten nur empfehlen, lasst mal die Texte liegen eine Nacht, mindestens. Wenn nicht sogar 2 und geht drüber. Das klingt jetzt total banal, aber warum ist das so wichtig? Wir verwenden gerne Floskeln. Wir haben das gelernt. Das ist, wenn ich jetzt hier, ich habe, glaube ich, heute schon die Floskel oder das Sprichwort benutzt, den Nagel auf den Kopf treffen. Das geht einem so locker flockig von den Lippen weg. Wir denken da gar nicht drüber nach. Wir sind da so drauf konditioniert auf diese Dinger, deswegen schreiben wir die auch gerne. Und dann halt auch solche Sachen wie durch innovative Produktlösungen noch effizienter zum Ziel, mehr Umsatz. Ne? So, das sind so Sachen, die haben wir alle schon gehört. Deswegen nutzen wir die auch selber, weil wir es gelernt haben. Aber im Umkehrschluss reagiert niemand mehr drauf. Und genau für solche nichtssagenden, schwammigen Aussagen lohnt es sich, Texte liegen zu lassen und nochmal drüber zu gehen. Und die zu streichen und etwas umzuformulieren. Du kriegst immer eine andere Formulierung hin. Immer. Und die muss nicht neu sein. Was wahrscheinlich jemals getextet werden konnte, wurde in irgendeiner Form schon mal getextet. Aber du kannst es immer in einen neuen Kontext verwenden, trotzdem. Und dadurch besonders machen. Das ist das Erste. Also Floskeln meiden. Alles, was gelernt ist, alles, was wir schon übermäßig zu lesen bekommen, das streichen. Mhm. Umformulieren. Maßlos.
Mhm. Ich habe, das radikal. Ist ganz lustig, dass du es sagst. Ich habe eine interne Liste, ich arbeite jetzt relativ viel auch mit anderen Leuten zusammen, wo Sachen drinstehen, die nicht gesagt werden dürfen auf meiner Website und unseren Sachen. Darunter steht zum Beispiel Mehrwert bieten.
Ja, genau.
Weil überall immer mehr das Wort Mehrwert und oder zum Beispiel, was ich früher, das steht bestimmt noch irgendwo in irgendeiner Ecke, auf das nächste Level bringen.
Ja.
Oh, das sehe ich jetzt auf jeder zweiten Website. Ja. Ich so, nein, das dürfen wir ab jetzt nicht mehr sagen. Das geht nicht. Oder. Genau. Oder also ich habe wirklich so eine Liste, wo steht, das dürfen wir jetzt, ab jetzt ist eine Tabuliste.
Ja, genau sowas ist das. Gerade dieses nächste Level bringen ist ein sehr gutes Beispiel, habe ich auch mal einen Post dazu gemacht, weil was ist denn das nächste Level? Es kann ja immer noch scheiße sein. Ja?
Stimmt.
So, aber gerade dieses nächste Level, es ist
zu fluffig.
Es ist nicht, es ist nicht, schönes Wort, es ist nicht greifbar. Es ist zu abstrakt. Die Leute können sich nichts drunter vorstellen. Sag doch stattdessen lieber, was du mit dem nächsten Level meinst. Ne? Also jetzt mal ganz salopp. Wir machen das, damit du, zum Beispiel. So, und das ist dann mal eine Ausgangslage und da kannst du dran arbeiten, dass das vielleicht noch ein bisschen catchier klingt. Dann kannst du vielleicht sogar einen Claim rausentwickeln. Aber sag den Leuten doch wirklich, was du meinst, was du denen bringst. Das wäre auch so ein dritter Tipp, den man davon ableiten kann. Ne? Also schwammige Aussagen meiden. Konkret sein. Du kannst da trotzdem noch kreativ sein. Ne? Das geht. Aber die Kreativität, die darf halt der Klarheit nicht im Weg stehen. Also das heißt, sag wirklich, was du bringst, und meinetwegen mit einer Subline hinten dran, schieb da irgendwas nach, in einer Klammer noch mit einem Zwinker-Smiley oder so, kannst du dann auch deine Brand-Identity noch mit reinarbeiten. Aber sag den Leuten wirklich, was du denen bringst. Aufs nächste Level, das sagt doch keinem was. Mhm. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und die Smervit bieten eben auch. Und du hattest noch ein tolles Beispiel. Aber das hatte ich jetzt vergessen. Was war da noch?
Das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber also ich sehe auf jeden Fall auch ganz krass dieses, was du gesagt hast, mit Qualität und Kompetenz und Innovation und so, wo ich mir auch denke, so,
genau.
Aber ich habe das selber auch, ich habe letztes Jahr oder so mal auch meine Sachen, wo ich mir auch dachte, so, boah, dieses Next Level, wir müssen das ersetzen, habe ich es irgendwie genannt mit durch die Decke gehen mit oder so. Da dachte ich so, ach, das Hammer. Klingt eigentlich eher so wie ich. Aber da muss man sich, da habe ich, glaube ich, sogar einen ganz langen Blogpost geschrieben. Ich habe wirklich einzelne Seiten durchguckt und habe gedacht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Aber bis ich auf die Alternative gekommen bin, hat ungefähr einen Tag gedauert, weil es ist gar nicht so einfach, finde ich, was zu finden, was halt irgendwie cool klingt, was aber auch noch klar ist, was keinen verwirrt und wo man trotzdem nicht wieder irgendwie bei Mehrwert oder so rauskommt. Also ich finde, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, obwohl es am Anfang einfach so easy peasy aussieht, weil man da so, das liest sich alles ganz gut und so, aber was dahinter steckt, ist halt krass. Je einfacher es aussieht, desto schwieriger fand ich es wahrscheinlich.
Ja, ist wirklich so. Unterschreibe ich auch. Unfairer Wettbewerbsvorteil fällt mir zum Beispiel auch spontan ein. Das ist irgendwann, irgendein pfiffiger Mensch hat sich das mal, dem ist das eingefallen, so jetzt habe ich es. Und dann irgendwie hat sich das wie so ein Lauffeuer verbreitet, dass ich das auch gefühlt auf jeder zweiten Salespage sehe von Leuten, die dich beraten. Oder die dir irgendwas bringen, um dein Unternehmen zu skalieren. Ja, dieses Skalieren, das geht's mir auch. Also das kann ich auch nicht mehr hören. Aber das sind diese Sachen. Das war ja im Prinzip der dritte. Also das erste war Bauchgefühl, der zweite Tipp war, sich von Floskeln und bekannten Redewendungen verabschieden. Das dritte ist, sei nicht fluffig oder schaumig, sei konkret. Und das vierte wäre, und das hast du vorhin schon so schön gesagt, und das finde ich ganz klasse, dass du das machst, Füllwörter zu nutzen. In meiner Bubble, in der ich auf LinkedIn unterwegs bin, gibt's Texttipps jeden Tag. Und es sind eigentlich immer die gleichen. Schreib aktiv, schreib kurze Sätze, schreib positiv, meide Füllwörter oder streich sie komplett. Das hat auch Hemingway mal, ne? Der hat mal ein paar knackige, lass es 10 gewesen sein, da war auch dieses schreib passiv, nutz keine Fremdwörter, sei einfach und so. Und da war eben auch dabei, Füllwörter rauszulassen. Aber ich bin dafür, die Füllwörter reinzunehmen oder drin zu lassen. Natürlich, immer macht die Dosis auch das Gift, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt einen Text vor mir habe, der besteht nur aus Füllwörtern, dann kriege ich selber auch das Kotzen. Ich selber nutze sie auch, aber ich empfehle auch jeder anderen Person und jedem Unternehmen, sich auf Füllwörter einzulassen, weil sie Texte menschlicher klingen lassen. Und Texte zu lesen ist sowieso schon anstrengend genug. Warum lesen wir denn kein HGB? Ja, weil da oft passiv geschrieben ist, weil das Schachtelsätze sind. Aber weil die halt auch wirklich total furztrocken sind. Du hast das Gefühl, die hat einen Roboter geschrieben, wirklich. So. Und wenn das Lesen eines Textes schon so anspruchsvoll ist, dann gib doch den Leuten einen Grund, weiterzulesen. Also lass die doch nicht das Gefühl haben, die reden mit einer Wand, in Anführungsstrichen, sondern dass da wirklich ein Text vor denen sitzt, der sich mit denen unterhält. So, und da tragen Füllwörter ganz ungemein dazu bei, weil die meiste Zeit des Tages lesen wir in der Regel nicht, sondern unterhalten uns ja. Gerade jetzt in Zeiten von Remote Work und Meeting-Inflation. Wir reden gern. Und das erinnert uns auch dran, dass diese Texte von Menschen geschrieben wurden. Und das gibt uns eine ganz andere emotionale Beziehung zu diesem Text. Das hilft enorm. Das wäre der vierte Tipp. Füllwörter eine Chance geben. Und dann komme ich gleich zum fünften Tipp. Persönlich sein in dem Text. Und damit meine ich, redet die Leute wirklich direkt an. Stellt denen im Text Fragen, löst die Fragen auf, direkte Ansprache. Das sind auch so Kleinigkeiten, ne? So, ich mach, dass deine Webseite durch die Decke geht und nicht, ich mach, dass die Website durch die Decke geht oder dass Websites durch die Decke gehen. So, gib den Leuten das Gefühl, dass du dich wirklich mit ihnen unterhältst. Das ist ganz wichtig. Und dann als sechsten Tipp, auch Texttipps hinterfragen. Und damit meine ich Folgendes. auch meine. Mhm. Weil meine Tipps, die können jetzt für mich zutreffen, vielleicht auch für dich zutreffen, aber es gibt hier und da Sparten und Zielgruppen, da passt es halt wieder nicht. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich so eine Art, es gibt ja Personas für Zielgruppen und so, und dass man sich eine Persona anlegt, also quasi wie so eine Art Rolle, in die man schlüpft. Und auch sich überlegt, wie kann ich meine, oder will ich meine Zielgruppe ansprechen? Wie kann ich da auch konsistent drin bleiben? Und wie kann ich das schaffen, dass auch, gerade für Unternehmen ist das ja extrem wichtig, wenn da zig verschiedene Leute Texte schreiben, dass man da so eine einheitliche Struktur reinbringt, dass man sich auch wirklich drauf einigt, wie die Texte geschrieben werden. Und auch eine Markenstimme entwickelt. Und da kommt vielleicht am Ende dann raus, dass Füllwörter doch nicht so toll sind. Kann ja sein. Oder dass es hier und da auch mal einen verschachtelten Satz braucht. Kann ja auch sein. Ne? Mal unabhängig davon, dass das sowieso... Also, damit meine ich, wenn jetzt ich zum Beispiel nur die Regel befolgen würde, mach kurze Sätze. Das wäre ein Text, der nur kurze Sätze hat. Der
hat ja auch keine ordentliche... Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen hart zu lesen.
Da fehlt die Melodik. Hm. Es ist wirklich anstrengend, einen Text zu lesen, wo jeder Satz nur... 7 Wörter hätte, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Du brauchst diese Abwechslung, du brauchst auch mal ein Komma und einen Einschub. Sonst verhungerst du beim Lesen, sprichwörtlich. Du fühlst dich dann wirklich leer beim Lesen. Du willst es nicht.
Naja, ich kenne das auch, Texte, denen man eindeutig ansieht, sie wurden optimiert, aber wo man sich denkt so, oh, ist noch härter, als es wahrscheinlich vorher gewesen wäre, den zu lesen.
Ja, genau. Wenn jeder wirklich eins zu eins diese Regeln befolgen würde, dann hätten wir am Ende ja auch gar keine Individualität mehr.
Ja. Das ist ja, auch und es so kommt Problem. Ja wirklich auch auf die Zielgruppe an. Also ich habe, wer jetzt hier zum ersten Mal den Podcast hört, ich habe Website und SEO-Kurse, also so für Google und so. Und da kriege ich ungefähr gefühlt ständig die Frage, sollte ich meinen Leser jetzt duzen oder siezen? Und ich so, naja, kommt halt drauf an, wer der Leser ist. Bist du Anwalt, dann solltest du vielleicht doch beim Sie bleiben, weil ich zum Beispiel finde das eigentlich ganz cool, so mit meinen bestimmten Berufsgruppen, auch wenn es jetzt mal um Hardcore-Sachen zum Beispiel geht oder, keine Ahnung, als Bestatter vielleicht, möchte man vielleicht gerne so eine professionelle Distanz haben. Bei meinen Kunden, ich duze die alle ganz fröhlich. Ich habe auch immer die Entschuldigung mit Kopenhagen, dass ich ja gar nicht mehr siezen kann. Aber also das ist, kommt ja mega drauf an. Und die Leute wollen dann gerne so eine Antwort, so ja, du für die und du für die. Nee, das geht nicht, weil es kommt ja mega drauf an. Und ich meine, da ist das Deutsch natürlich auch nicht ganz so einfach, weil man da ja so ein bisschen auch gucken muss, an wen man sich jetzt so wendet.
Ja, das ist ein gutes Beispiel übrigens. Ich habe einen Kunden, da gibt es genau dieses Dilemma, nenne ich es jetzt einfach mal, die Marke und die Markenidentität, da brauchen wir eigentlich ein Du. Mhm. Und das nutzen wir auch. Hat aber auch zur Folge, dass alle E-Mails, die wir mit dem Kunden verfassen, auch als Du an Rede rausgehen an die Kunden. Auch mal im Namen der Vertriebler. Und die duzen dann plötzlich ihre Leute, obwohl die normalerweise siezen.
Mhm. Und das ist extrem schwierig. Das wird dann schon schwierig, ne? Ja,
genau. Und dann könnten wir sagen, okay, dann kriegt ihr von uns halt die Mails per Sie und dann kommt das nächste Problem. Ja, aber auf der Website duzen wir die trotzdem. Also ich glaube schon, dass man den Leuten ein Du zumuten kann, in der Regel. Es gibt, wie du sagst, ein paar Zielgruppen, die würden sich da auf den Schlips getreten fühlen. Gehe ich mit. Das ist aber auch okay. Aber dass Sie zum Beispiel... Ich finde, da wird auch viel zu lang drüber diskutiert überhaupt, weil ein gutes Beispiel. Ich gebe jetzt mal Props an einen Menschen, die maßgeblich mich darin bestärkt hat, auch mich als Texter selbstständig zu machen. Das ist die Daniela Rohrig. Die Daniela Rohrig ist auch Werbetexterin und die hat ein Buch rausgebracht. Ich glaube, es war mittlerweile 3 Jahren oder 4 Jahren.
Das habe ich schon mal in meinem Blog empfohlen. Ja.
Das Texten können.
Ja.
Genau, so. Und die Daniela, die siezt in dem Buch. Aber dieses Buch, du fühlst dich beim Lesen nicht, als würdest du gesiezt werden. Das ist so ein lockerer, ganz direkter, klarer Sprachstil. Das liest sich auch nicht wie ein Sachbuch. Ne? Das liest du von vorne bis hinten durch, weil es unterhaltsam ist. Und die siezt. Und das geht. Und deswegen ist dieses Du oder Sie der, das geht mir manchmal auch ein bisschen auf den Keks. Ich würde mich da gar nicht, das wäre das allerletzte, um ehrlich zu sein, über das ich mich unterhalten würde mit den Leuten. Und das braucht gar nicht so viel Platz, so viel Raum zur Diskussion. Ja. Da gibt es andere Sachen, die sind viel wichtiger für die Markenidentität.
Ja, das stimmt. Ich könnte wahrscheinlich auch schreiben, ich helfe Ihnen, dass Ihre Website durch die Decke geht und wäre wahrscheinlich gar kein großer Einbuße von...
Und das wäre auch ein cooles Stilmittel dann eigentlich. Wenn du eine relativ lockere Sprache hast und trotzdem siehst, Das ist ja schon wieder fast einzigartig. Stell dir mal vor, so eine Marke wie Oatly würde siezen. Aber mit dem gleichen Witz, den die
das sowieso wäre an den mega Tag lustig. Legen. Das wäre ja. mega lustig.
Ja. Ne, das ist genauso lustig, wie wenn ich meine Frau sitzen würde oder so.
Oder das Kind.
Oder das Kind.
Herr Sohn, was möchten Sie heute zum Frühstück?
Ja, was möchten Sie? Ja, oder wenn der mich sitzt. Egal, wie du es drehst. Das wäre lustig, weil es ungewohnt ist dann. Ja, weil es schon wieder anders ist. Und,
oder dieses alles, was euch, was man so im Mittelalter dieses...
ja,
oder Saya. Was sei er bitte ruhig.
Ja, genau.
Ja, also falls ihr mal was nach Besonderem gesucht habt, hier habt ihr euren Tipp zum... sprecht die Leute per Sie oder per Ihr an. Ihr ist natürlich ja. richtig royal.
Genau, royale Ansprache. Geil. Feier ich.
Das wär für irgendeine, ja, für irgendwelche, also es gibt bestimmt irgendwelche Marken, die könnten da so richtig was, die könnten da richtig was draus machen, glaube ich.
Ja.
Was du auch eben noch gesagt hast mit diesem, dass man sich eben nicht traut, weil es nicht professionell ist. Ich glaube, dass da auch ganz viel sich verändert hat, weil ich glaube tatsächlich, dass heute auch Sachen möglich sind, die früher halt wirklich auch vom, ich sage jetzt im Endkunden, nicht als professionell erachtet werden würden.
Ja.
Aber die Leute sind ja heute auch echt ganz andere Sachen geworden. Also was mir zum Beispiel total auffällt, jetzt auch nochmal, um bei diesem Du und Sie zu bleiben, dass es schon auch eine Entwicklung gibt, dass, also ich bin seit 2014 wohne ich in Dänemark, das heißt, ich bin da auch so ein bisschen auch rausgekommen, aber wenn ich nach Deutschland gehe zu Besuch oder so, beobachte ich so krass, wie dieses Du im Verhältnis zu von vor, wie viele Jahre sind das jetzt? Ein paar schon inzwischen, wie dieses Du wirklich so Einzug genommen hat und das alles einfach auch viel gechillter geworden ist, so von der Sprache
ja. her
oder auch so Plakate und so. Früher war halt alles so, du bist der Zuschauer, ich bin hier, also sehr viel mehr so auch Abstand und heute versuchen ja auch alle so ein bisschen mehr auf einer Ebene zu landen und ich glaube auch, ja. dass man dem Konsumenten mehr zumuten ist das falsche Wort, aber dass der Konsument auch mehr erwartet, dass man ein bisschen cremiger oder wie hast du es eben genannt, ein bisschen lässiger halt drauf ist sozusagen, weil man dann ja auch sonst sehr altbacken rüberkommt. Also wenn man nicht damit spielt und das als ironisches Element nimmt, kommt man sonst auch, glaube ich, so ein bisschen aus der Zeit gefallen raus.
Ja.
Und rüber.
Gehe ich mit. Ich habe zwar gerade gesagt, dass da zu viel drüber geredet wird, aber nichtsdestotrotz bin ich voll bei dir, weil mir ist es auch wichtig, sich zu duzen. Ich finde, dass sie... Das erzeugt so eine Distanz. Also wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich immer duzen für meine Kunden, klar. Aber am Ende ist mir das dann auch egal, ob wir dann sitzen oder nicht, weil andere Sachen, wie gesagt, wichtiger sind. Aber mir ist es so wichtig, dass ich auch auf meiner Webseite über dem Kontaktformular das als Bedingung stehen habe. Wer immer auch hier anfragt, ist mir egal, was das für eine Firma ist, dass wir uns duzen, wenn wir zusammenarbeiten. Mhm. Weil ich muss meine Kunden ziemlich gut kennenlernen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Sie da eher im Weg steht.
Ja.
Das erzeugt immer eine Barriere,
ja.
eine unsichtbare.
Ich glaube auch, dass tatsächlich diese ganze, also dass sich alles mehr verknüpft und dass die Leute auch inzwischen sehr viel mit englischsprachigen Firmen zu tun haben, wo man ja auch immer nicht Mr. oder Mrs. oder so ist, sondern auch immer der Vorname. Ich glaube, dass das auch einiges noch gegeben hat oder immer weiter auch dafür sorgt, dass die Leute wahrscheinlich in 10 Jahren finden, wahrscheinlich alle komisch, wenn irgendwo man dann so gesiezt wird, so huch, denken die, ich bin alt oder was?
Ja, genau. Das kann wirklich sein, das wäre mein Wunsch.
Ja, aber ich glaube, die Entwicklung geht in die Richtung. Können wir mal gucken. Wir werfen das jetzt hier mal so in den Podcast, ob das auch wirklich so sein wird. Von daher, mega coole Tipps. Ich glaube, was man natürlich sich angucken kann und was ich glaube, was immer mega viel hilft, weil diese, trotz allem sind ja so Tipps immer relativ abstrakt, aber wenn man sich einfach mal so ein Ding rausnimmt und dann mal wenn man einfach mal einen Tipp und dann zum Beispiel, keine Ahnung, einen Post oder eine Website einfach nur auf diesen Tipp hin analysiert, so mache ich das ganz oft, wenn ich Sachen höre, dann finde ich, wird das gleich viel deutlicher, weil sonst muss man sich immer so, okay, habe ich jetzt auf das geachtet und das geachtet und das geachtet. Aber wenn man einfach nur sagt, okay, ich nehme jetzt hier diesen einen Post und nehme jetzt mal den Tipp, persönlicher machen. Was kann ich in diesem einen Post jetzt in dieser Hinsicht verbessern? Und irgendwann baut sich das so ein bisschen persönlich ein und man kann die ganzen Sachen beherzigen. Ich glaube, das wäre so mein Tipp von meiner Seite aus, um diese Tipps umzusetzen. Weil ich finde es ganz oft schwierig, wenn ich so eine ganze Sammlung an Sachen bekomme, die ich alle machen soll. Dann finde ich, es ist ganz einfach, wenn man sich ein konkretes Ding nimmt, wie zum Beispiel eine Seite auf einer Website oder ein Post oder ein LinkedIn-Titel, was auch immer, und sich einfach überlegt, okay, eine Sache mit einem Tipp versehen, was kommt dann dabei raus? Und ich finde teilweise, es ist irre, wie wenig es braucht, um einfach einen Tag besser zu machen. Also ganz oft sind es einfach nur so ein paar Sachen und es ist ein ganz anderer Text so. Und da kann man viel retten.
Ja. Was da auch extrem hilft, ist, lest euch das Ding laut vor. Wenn sich das dann vorliest, wie als würdet ihr einen Zeitungsartikel vorlesen oder aus einem Sachbuch, einen Abschnitt, dann überarbeitet das. Wenn sich das vorliest, wie als würdet ihr euch ein Hörbuch gerade reinziehen oder so, dann geht das in die richtige Richtung. Also sobald das ansatzweise in eine Richtung geht, dass es eher unterhaltsam als informell klingt, dann würde ich persönlich für mich, das ist mein persönlicher Anspruch an Texte, einen Haken dran machen. Mhm. Weil alles, was eher in die Richtung Unterhaltung geht, bleibt auch im Kopf. Warum war ich in Latein in der 5. Klasse eine Niete und habe die 150 Pokémon dann in 2 Tagen auswendig gekonnt? Ja?
Ich konnte die auch, die ersten 150 ja. Pokémon.
Genau.
Ja, warum?
Ja, klar, weil es an die Story geknüpft war, weil es Unterhaltung war. Ja. Genau. Deswegen gebt den Leuten kein trockenes Brot, ja, gebt denen eine scheiß Eiscreme. Mhm.
Oder ein Himbeertörtchen.
Oder ein Himbeertörtchen. Oder Pommes mit Ketchup und Mayo.
Und damit runden wir auch wieder das vom Anfang ab. Und das finde ich auch so cool, weil, also, ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr guter Abbinder, weil im Prinzip ja auch ein Pommes-Post dafür gesorgt hat, dass du jetzt hier in diesem Podcast sitzt und nicht der Schreibtipp Nummer 47, weil davon sehe ich jeden Tag irgendwie 3000 Stück von, sondern es war diese Pommes-Geschichte, die natürlich an was verknüpft war, wo ich auch dachte so, ja, das ist alles ganz
Relate
kompetent.
Contest.
Aber die, also ich sag mal so, die Credibility, die muss natürlich da sein, so als Basis. Also man kann ja nicht über was hinwegtäuschen, nur weil man coole Stories über irgendwas erzählt. Aber wenn man das hat, dann noch das oben drauf zu legen, halte ich persönlich für den Weg, da jetzt nicht nur in Podcasts eingeladen zu werden, sondern auch quasi in Gegenden zu kommen, wo die Leute das dann auch wirklich cool finden und wo die sagen so, hey, mit dem will ich gerne arbeiten. Weil am Ende des Tages, auch gerade als Dienstleister, wie unterscheidet man sich denn? Also durch seine Persona, durch seine Persönlichkeit. Das ist ja der Punkt. Und
ja. Ja.
Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß, deine LinkedIn-Posts zu lesen. Ich denke mir so, ach, haha, wie lustig. Und vor allem, die Kommentare sind ja sogar lustig. Und wie du dann darauf antwortest, ist auch lustig. Das heißt, das ist allein schon für mich mein persönliches LinkedIn-Entertainment. Ich habe dich relativ spät erst entdeckt, aber seitdem denke ich mir so, ach, wie cool, wieder ein Post rausgekommen. Ich finde das super.
Dankeschön, Viktoria. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Echt.
Ja, ich finde das cool. Von daher in diesem Sinne, vielen, vielen Dank für die ganzen coolen Tipps. Ich finde das sehr, sehr cool, was du machst. Und ja, jetzt bin ich natürlich hier ein bisschen unter Zugzwang, dass ich den Post zu dieser Blogpost-Folge hier auch gut texte. Aber ich werde mir Mühe geben. Ich werde den Text eine Nacht oder zwei liegen lassen. Und dann gucke ich mal, was du dazu sagst.
Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Und es war mir wirklich eine große Freude, hier zu sein. Echt, das sage ich nicht nur so. Es klingt jetzt auch wie eine Floskel. Das meine ich echt ernst. Ich habe das sehr genossen, Ich sehe gerade, wir nehmen eine Stunde auf. Das hat sich nicht angefühlt wie eine Stunde. Das ist krass.
Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Eigentlich muss ich mich unter einer Stunde halten, aber das ist okay. Wir werden hier ausnahmsweise in Überlänge das Ding lassen. Alles super. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon, was rauskommt, wenn ich und die ganzen Hörer deine Tipps umsetzen. Von daher, wir werden das Ganze auf das nächste Level bringen.
Genau.
Dankeschön.
Ich danke dir.
Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway Podcast. Noch mehr Behind the Scenes und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.